ich vielleicht sonst gerne machen würde. Es ist eine außerordentliche Bemühung für spirituelles Leben. Man nennt das in Sanskrit Tapa. Tapa hat was zu tun mit einem Feuer, aber nicht einem äußeren Feuer, sondern ein inneren Feuer, welches einem Menschen Kraft gibt einerseits, aber auch Dinge, die unliebsam sind, die nicht zu seinem spirituellen Wohl sind, verzehrt, auffrisst, beseitigt. Nicht? Tapa, das Feuer der Entsagung, könntet ihr sagen. Es ist ein wichtiges Prinzip in jeder spirituellen Kultur. Es ist ich kenne einen russischsprachigen Devotee, der mal Deutsch spricht und sagt, es ist ein Muss. Nicht? Das ist etwas, was unverzichtbar ist. Also nicht Muss, sondern Muss. Ist sehr wichtig für spirituelles Leben, für spirituellen Fortschritt. Patanjali, der so etwas wie ein allgemeingültiges Buch über spirituellen Fortschritt geschrieben hat, hat gesagt, die Kontrolle des Geistes und der Sinne sind sehr, sehr wichtig. Wenn man nämlich nur immer das tut, was man gerade möchte, was gerade angenehm ist für den physischen Körper und für die Launen, nicht, dann heißt es, dass man sein Schwergewicht auf die materielle Entwicklung seines Lebens legt, worunter die spirituelle Entwicklung immer etwas zu leiden hat. Denn man hat ja nur unbegrenzt viel Kraft und Fokus. So, ich möchte das Ganze einleiten mit einem wirklich zum Nachdenken anregenden Text, den ich gerade vor ein paar Tagen fand, als ich so ein Buch las, Grantharaj hieß das. Dhanani Bhumo Pashavohi Goshte, ich sag mal gleich in Deutsch. Zur Zeit des Todes wird der Reichtum, den du angesammelt hast, an dem sicheren Ort bleiben, wo du dein Geld deponierst. Die Kühe und die Ziegen, die du vielleicht hast, werden in ihren Ställen bleiben. Wenn dein Tod eintritt, wird dich deine Frau nur gerade bis zum Türrahmen begleiten. Freunde und Verwandten kommen mit dir bis zur Stätte, wo dein Körper verbrannt wird. Und dein Körper kommt mit dir bis auf den Verbrennungshaufen, den Scheiterhaufen. Das Einzige, was dich weiter noch begleitet über den Scheiterhaufen hinweg, ist dein Dharma. Dharma ist ein wichtiger Begriff in der spirituellen Terminologie. Das muss man unbedingt lernen, was das ist. Bezieht sich auf die Dinge, die den Sinn unseres Lebens ausmachen. Und das höchste Dharma, also das Wichtigste, ist das Dharma, dass man die Tätigkeiten tut, die einem helfen, mehr Bhakti oder Liebe zu Gott zu entwickeln. Liebe zu Gott und auch natürlich zu den Menschen. Das Bhagavatam drückt das sehr schön aus. Es sagt, das höchste Dharma für die gesamte Menschheit ist das, durch das Bhakti oder Liebe und Hingabe für Adokshaya Krishna geboren werden. Das, was dir hilft, mehr Spiritualität zu entwickeln, mehr Anhaftung zu Krishna, mehr Bhakti, mehr Hingabe, das ist dein höchstes Dharma. Denn nur durch diese Bhakti, die ohne Motivation und auch ohne Unterbrechung ausgeführt wird, wird der eigene Geist völlig zufriedengestellt. Stell dir mal die Frage, was stellt mich tief im Inneren ganz und gar zufrieden, sodass ich nichts weiteres mir wünsche? Ist es noch ein neues Kleid, was den neuesten Modensachen entspricht? Ist es vielleicht noch ein neues von diesen Ablenkungsmaschinen, den Monster oder noch ein besseres Aufnahmegerät, Konya Bihari, was noch ausgeklügelter ist als das, was du jetzt benutzt. Ist es vielleicht eine die Traumbeziehung, die ich mir letztendlich doch eigentlich wünsche, aber wenn ich, ja, oder dass die Beziehung, die ich habe, traumhaft wird. Ne? Nicht, ist es das, was das Herz, das Innere völlig ganz und gar zufriedenstellt, sodass kein erneuter Wunsch auftritt? Ne? Das muss man sich fragen. Die Heiligen Schriften sagen, well, es ist wirklich, was dich völlig zufriedenstellt, ist grenzenlose Bhakti oder Liebe, die dich erhebt über diese die menschlichen Unzulänglichkeiten und dich auf eine Stufe mit dem Höchsten setzt, wo du einen liebevollen Austausch mit ihm pflegst, nicht? Einen unbegrenzten Austausch von größter innerer Zufriedenheit. Das ist also das höchste Dharma, dass man im Leben das tut, was einem hilft, das zu entwickeln. Die meisten von uns sind, wie Konfuzius das einmal ausdrückte so schön, von 10.000 dringlichen, aber unwichtigen Dingen bestimmt. Dringlich, das kann nicht warten, diese E-Mail muss beantwortet werden, sonst verlierst du die neue Stelle, ganz sicher. Es ist dringend, aber es hat nicht letztendlich diese Qualität, dass es uns mit dem letztendlich Wertvollen, unserem Dharma verbindet. Und so gibt es 10.000 von diesen dringlichen, aber unwichtigen Dingen, die den Menschen meistens in einem eisernen Griff halten. Eisern, weil er ihnen nicht oder nur sehr schwer entkommen kann. Nicht? Man ist aber bereit, sich nochmal zu überlegen, ob man wirklich in seinem Dharma ist, wenn man sich dieses Bild vor Augen stellt, den eigenen Tod, wo wirklich alle Dinge, die ich durch diese dringenden, aber nicht ganz so essentiellen Verrichtungen tue, habe, die kommen nicht mit mir, die nutzen mir auch nichts zu diesem Zeitpunkt. Es ist nur und ganz allein das Dharma, was dich über den eigenen Scheiterhaufen oder dem tollen Beerdigungsplatz bei dem Bestattungsinstitut Müller hinwegbringt. Ne? Also das ist ganz wichtig, dass man das sieht. Jai. Ich hoffe, du machst den Altar wieder auf, dass wir nicht so einsam hier sind. Nun, eins ist sehr wichtig, wenn wir uns fragen, wie kann ich mein letztendliches Dharma erfüllen, also das, was letztendlich Sinn macht und die Seele mit Glück erfüllt. Also man muss klar sein, wenn wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, haben wir es meistens mit zwei Erwägungen zu tun, zwei Gedanken, zwei Betrachtungsweisen. Das eine ist Shreyas, das heißt, und das andere ist Preyas. Shreyas sind diese Dinge, die unmittelbar jetzt von Bedeutung erscheinen, wie zum Beispiel ein Sahneeis. Jetzt ist es leider sehr kühl, also sagen wir eine heiße Pizza. Nicht? Die unmittelbar jetzt von Interesse erscheinen. Und das zweite ist Shreyas. Das Shreyas ist, was auf die lange Sicht, das heißt für mein ewiges Leben von Bedeutung erscheint. Von Preyas zum Beispiel ist es ganz jetzt unmittelbar viele Süßigkeiten zu essen, aber auf lange Sicht gesehen kriege ich ein Gebiss, was also sich nicht eignet für die Blendax-Reklame, was durchlöchert ist von Karies durch diesen Verzehr von zu viel Süßigkeiten. Nicht? Oder so gibt es mit den ganzen materiellen Freuden. Jetzt im Augenblick ist das unglaublich schmackhaft und berührend und anziehend. Aber wenn ich ehrlich bin, auf lange Sicht hin verdirbt es mir meine Aussicht auf ein glückliches spirituelles Leben. Nicht? Also diese beiden Erwägungen gibt es immer im Leben, wenn man sich mit dem Thema Dharma beschäftigt. Nun, was hilft uns, wenn wir Shreyas erreichen wollen, den langfristigen Gewinn? Was uns dabei sehr, sehr hilft, ist ein bestimmtes Feuer im Inneren zu entzünden. Das Feuer der Tapa, der Einschränkungen, die für ein spirituelles Ziel gemacht werden. Es gibt zwei Feuer. Man nennt es das Kamagni, das ist das Feuer der Lust. Boah, was brennt, gib mir mehr zu essen, gib mir mehr zum mich bekleiden, gib mich mehr zum, wie ich wirke in der Welt, gib mir mehr für meine Befriedigung, meine Genussvervollkommnung. Ist das Feuer des Karma, das Karma-Agni, was immer brennt. Und ein anderes Feuer, was wir eben entfachen müssen, ist das Feuer, man nennt es Tapagni, das Feuer der inneren Glut, der inneren Begeisterung für ein spirituelles Ziel, was wir nähren durch zum Beispiel Tempelbesuche, durch ehrliche und nicht unehrliche Diskussionen mit spirituellen Freunden. Ich bin so angehaftet, was wären denn jetzt meine nächsten Schritte? Was kannst du mir raten, dass ich weiterkomme? Ich bin so im weltlichen Verfangen, aber kannst du mir nicht wichtige Tipps geben? Zum Beispiel Sangha, gute Gemeinschaft hilft uns. Oder etwas, was wir jetzt in Goloka Dham gemacht haben. Wir hatten 4 Tage lang nicht direkt ununterbrochen gesungen, aber ja, mehrere Stunden am Tag gesungen und mehrere Stunden am Tag über Krishna gehört, Seminare und so weiter. Und das tut diese innere Glut, diese innere spirituelle Begeisterung, zu der wir ja alle fähig sind, entfachen. Ich möchte in den Worten von Johann Wolfgang Goethe sprechen, der einmal sagte, ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle ein Funken jenes Lichtes in uns tragen, was Gott ist. Und diesen Funken zu einer lodernden Flamme zu machen, das ist unsere wichtigste Aufgabe im Menschenleben. Nicht? Also nicht dieses, und er meint jetzt, damit meinte dieses innere Feuer, das spirituelle Feuer, was etwas zu tun hat mit der Seele und ihren letztendlichen Wünschen. Wenn wir dieses innere Feuer, wo wir auch Verzicht üben, was materielle Dinge betreffen, am Pandava Ekadasi mal nicht essen und mal nicht trinken, nicht, sondern fasten, oder wo wir Entsagung für ein höheres spirituelles Leben machen, damit die Glut zum Feuer wird. Nicht? An so einem, wenn wir dieses Tapa brennen, muss man unbedingt etwas berücksichtigen und etwas wissen. Man kann das nämlich reif machen, sodass ein großer spiritueller Nutzen da ist. Man kann es aber auch unreif machen, dass so gut wie kein Nutzen da ist. Wenn man also ein bisschen die spirituelle Glut anheizt in sich selber, die spirituellen Wünsche, die spirituellen Aktivitäten, zündet man ein Feuer an, was die Seele so ein bisschen reinigt. Wenn man Gold hat, tut man Gold in ein Feuer halten, und dann, was dann passiert ist, dann kommen die unreinen Dinge aus dem Gold heraus und bilden eine Art Schlacke. In Englisch sagt man Dross dazu. Das ist ein spezifischer Ausdruck. Nicht? Ihr macht also das Gold, tut es in Feuer rein, und dann kommen so die Unreinheiten, die unedlen Metalle, aus dem Inneren des Goldes nach außen und bilden eine Art Kruste, eine Schlacke. Und die wird dann abgekratzt, und dann hat man reines, glänzendes Gold, was sehr schön aussieht und viele Heilkräfte in sich birgt. Nun, Das ist, was auch passiert, wenn man die spirituelle Glut, die Tapas, verstärkt. Dann kommen aus dem Herzen zunächst einmal ein paar Unreinheiten heraus. Nicht? Man leidet. Oh, ich bin hungrig oder ich bin unwillig oder ich habe Kopfschmerzen, weil ich hoffnungslos übersäuert bin durch meinen matteren Genuss und so weiter. Nicht? Und es kann auch sein, dass unter dieser, sagen wir mal, Entschlackung, die so passiert, auch eine mentale Entschlackung kommt. Man sieht plötzlich seine dunkle Seite. Oh mein Gott, bin ich abgelenkt. Mein Gott, bin ich ein Anfänger auf dem spirituellen Leben. Oh no, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Oder man sieht eine andere dunkle Seite, Aggressivität gegenüber anderen. Ach, diese blöden Leute, diese blöden Mönche, die immer ihre Glutthemen haben. Und so weiter. Nicht? Die dunkle Seite in uns wird fast provoziert, die kommt heraus, wie die Schlacken, die aus dem Gold herauskommen, nach oben. Ein starker Impuls tritt in uns zustande, der uns anricht, du müsstest dich jetzt zurückziehen von allem, dir ist das alles too much, dieses spirituelle Leben. Warum nicht normal werden wie in der Tagesschau? Nicht? Und so weiter. Und es kann sogar vorkommen, dass man das, was man als dunkle Nacht der Seele betrachtet, empfindet, nämlich eine Art von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Das passiert, wenn wir erstmal unsere spirituelle Bemühung intensivieren. Es ist nicht gleich so, dass es nur glückliches Lächeln gibt und wohlriechenden Schweiß und so weiter, nicht, dass wir, sondern wir müssen erstmal das herausholen, was wir alles als Belaststoffe angesammelt haben in unserem Leben, was uns hält, was uns daran hindert, wirklich das Leben zu führen, was wir führen möchten, was uns immer wieder hineindrängt in den Land, in den Bereich des sagen wir mal, armseligen Kompromisses. Gut. Man berichtet von vielen Yogis, die innere Glut entfacht haben und die plötzlich unglaublich zornig wurden. Ich habe einmal zwei Tapasvis gesehen, zwei Yogis, die in Höhlen lebten. Also ich habe sie nicht persönlich gesehen, aber ich habe sie so gut wie gesehen. Ein Freund hat mir das erzählt und der hat mir das so plastisch dargestellt, dass ich die richtig vor meinem inneren Auge gesehen worden. Es war also Frühjahr geworden und die Yogis hatten viel Entbußen und Entsagung über den Winter gemacht. Sie hatten also für 12 Stunden am Tag jeder in seiner Höhle meditiert. Und jetzt war endlich Frühling. Wow. Sie nahmen das Stroh, was ihnen als Nachtlager diente, nach draußen, um es von der Sonne, der Frühlingssonne, trocknen zu lassen und auffrischen zu lassen. Und ein Yogi nahm dann in der Ganga, die vor der Höhle daherrauschte, ein erfrischendes und reinigendes Bad. So als er zurückkehrte, trat er mit seinen sandigen und nassen Füßen aus Versehen über das Stroh des Yogis von der Nachbarhöhle. Und als der das sah, kam plötzlich diese Schlacken, die sich gebildet haben, heraus. Er wurde von einem unglaublichen Zorn erfasst gegenüber dem Nachbar-Yogi. Er hat sich auf ihn gestört und ihm am Bart gezogen und ihn Murk genannt. Murk heißt Dummkopf. Ist also ein bescheidenes Schimpfwort im Vergleich zu dem, was der Berliner auf dem Lager hat. Murk! Und so. Und mein Freund sah das eben und hat dann die beiden Alten dann getrennt und besänftigt. Und danach setzten sie sich dann nieder und weinten einfach. Sie weinten, weil es ihnen leid tat, dass trotz ihrer aufrichtigen Bemühung voranzukommen, ihre Intensität zu erfrischen und zu im spirituellen Leben. Nicht, dass trotzdem so viel Schmutz herausgekommen war aus dem gleichen Herzen, was sie reinigen wollten. Und es tat ihnen natürlich schrecklich leid. Und mein Freund hat ihnen erklärt, das ist ganz normal, dass sich diese Dinge ansammeln, wenn man im spirituellen Leben auf Hamburgisch sagen, ein Zahn zulegt, nicht? Also ein bisschen mehr unternimmt. Es ist ganz normal, dass dann auch die dunkle Seite zum Vorschein kommt. Die ist ja noch da in der menschlichen Natur. Die lässt sich nicht einfach wegignorieren. Nicht? Dass Wünsche kommen plötzlich, dass Eitelkeiten hervortreffen und so weiter. Es ist aber leicht, diesen, sagen wir mal, negative Entwicklung, die geschehen kann, zu vermeiden, wenn man weiß, was das Ziel des spirituellen Lebens ist und sich dann darauf bemüht. Oh Gur Krishna, Kripa Guru, Kripa Guru. So, das war ein Signal an meinen Musikanten, der das sogar gehört hat. Super. Wir müssen sehen, wenn wir in unserem spirituellen Leben Tapa, Entsagungen auf uns nehmen, dass es dabei um ein Ziel geht. In unserer Bewegung haben wir 4 Grundentsagungen. Wir essen kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier. Wir haben keine Berauschung. Wir haben keine außereheliche Sexualität, also die verheiratet sind, die gehen damit auf eine bestimmte Art und Weise um Kinder in die Welt hineinzubringen. Und wir haben auch diesen müßigen Zeitvertreib nach. Nicht? Das sind Entsagungen, die wir tun. Nicht? Und deswegen seht ihr manchmal die Hare Krishna-Leute auch so ein bisschen verbissen. Ihr seht so Züge von Verbissenheit bei uns. Was passiert ist, dass sie gereinigt werden und die Unreinheiten, die dunkle Seite, nach außen treten. Nicht? Und dann ein bisschen so Verbissenheit und Knorzigkeit, für kurze Zeit nur, hoffentlich, da ist. Aber wenn man sich erinnert, dass es eben ein Ziel gibt von Bhakti, ein Ziel von unserem spirituellen Leben, dann kann man leicht über diese, ich will sie mal Kinderkrankheiten, diese Schlackenbildung und Ausscheidung hinweg sehen und auch hinwegkommen. Nämlich, dass wir sehen, es geht in der ganzen Bemühung eigentlich nur um Bhakti. Ich möchte euch ein Lied vorsingen. Sada fase tatra yatra bhagavata janaha gayanti bhakti bhavina harinamaiva kevalam Hare Nama Eva Kevalam Hare Nama Eva Kevalam Hare Nama Eva Kevalam Hare Nama Eva Kevalam Krishna weilt, Krishna weilt immer an dem Ort, wo wirklich fortgeschrittene Seher in einer Stimmung von reiner Hingabe seine heiligen Namen singen. Der heilige Name von Sri Hari allein ist alles. Es wird hier gesagt, Krishna ist gegenwärtig da, wo man mit Bhakti Bhava, einer inneren Haltung der Liebe zu Krishna, einer inneren Haltung der Hingabe zu Krishna, einem inneren Yoga, einer inneren Verbindung ist da. Da ist Krishna direkt gegenwärtig. Die großen Heiligen sagen, dass es schwierig ist, in diesem Zeitalter echtes spirituelles Leben zu erfahren.
Aber dort,
wo Hingabe und Bhakti da ist, kann man sehr leicht den Shelter oder die Zuflucht Krishnas erlangen. Thank you, thank you. Ich möchte euch angesichts des jetzt kommenden Festivals zwei kleine Geschichten erzählen, wo es um diese Bhakti, diese innere Haltung der Hingabe gibt, auch wenn die Glut geschürt wird, die innere Glut, nicht? Der Verzicht am Mathe, am Leben. Tut man das nur für Krishna? Es gibt eine, sagen wir mal, sehr intensive spirituelle Übung, wo man in Form von so Dandavas, das ist eine, ja, sich auf den Boden werfen, also eine Yoga-Übung, könnte man fast dazu sagen. Ne? Einen heiligen Berg umkreist. Das sind 24 Kilometer, die man nicht geht, sondern die man abmisst mit der Länge seines Körpers. Es heißt, dass diese Entsagung oder Bußübung so intensiv ist, dass es von allen Dingen, die man machen kann, um Tapa zu gewinnen, das ist, was am anspruchsvollsten ist. Nun habe ich vor drei Tagen mit einem Schüler aus Vrindavan gesprochen, der eben in dem heißesten Monat, dem Purushottam-Monat, wo der Boden dort so heiß ist wie eine Bratpfanne in Deutschland, die im Einsatz ist, nicht? Der diese Übung Dandavat Parikrama gemacht hat. Ich habe ihn gefragt, wie war's? Und er sagte, schrecklich, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze in ein Festival der Hingabe umgewandelt habe. Es war so lange schrecklich, wo ich das als eine Tapa, eine Bemühung mit Verzicht von äußeren Freuden angesehen habe. Alles hat sich gewehrt. Es war so heiß auf dem Boden. Wir konnten das ja nur in der Nacht machen, aber da war die Bratpfanne auf 50 Grad und nicht auf 100 Grad. Der Boden war also immer noch sehr heiß. Aber ich habe gedacht, als ich angefangen habe, habe ich eine halbe Stunde immer gesungen, irgendein Lied, was ein Festival von Krishna beschrieb, also Jamashtami, Rathayatra, Radhastami und so weiter. Und habe also diese Entbehrung und die Entsagung umgewandelt in ein Festival der Bhakti. Und das, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ist der Kernpunkt in dem, was ich euch vermitteln möchte. Verwandelt in euer Leben und die Bemühung, die ihr dort macht, in ein Festival, der Bhakti, wo ihr es aus Liebe zum Herrn macht, zum höchsten Geliebten. Nicht? Und dann, das wird alles umwandeln. Es gibt in Indien eine ganz arme Frau, die das geschafft hat. Sie hieß Kamabai. Sie war ganz, ganz ja, wie kann man das nur ausdrücken? Mittellos, sagt man in Deutsch. Sie hatte so ein kleines Strohhütchen, aber in ihrem Herzen eine große Liebe für den Herrn, den Lord Jagannath. Und jeden Morgen, bevor der im Tempel von den hochkarätigen Priestern seine Morgenspeisung bekam, mindestens 30 Präparationen. Jeden Morgen davor kochte sie einen einfachen Eintopf. Man nennt ihn Khichdi in Orissa. Khichdi in Deutschland. Also das ist Reis, Bohnen, also oder so, ja, Bohnen, und wenn man so viel Geld hat, ein bisschen Gemüse. Ne? Es ist das leicht verdaulichste, aber eben, man sagt, dass die arme Leute Speisung, ne, oder Speise. So, das kochte sie. Und weil sie das mit so viel Bhakti im Herzen, so viel Liebe machte, kam Lord Jagannath, der auf dem goldenen Thron auf dem Altar lebte, jeden Morgen zu ihrer einfachen Strohhütte und verzehrte mit Genuss diese Khichdi, diese Präparation, diesen Eintopf. Nur eines Morgens kam ein großer Devotee, Geweihter, Jagannaths hin und er sah, dass Kama Bai noch nicht geduscht hatte. Ihr einfacher Sari roch so nach Nacht und man sah das, das war alles, sie war mit verquollenen Augen, also sie war gerade erst aufgestanden, aber sie kochte jetzt für Jagannath, der eigentlich mit den höchsten Reinlichkeitsgeboten verehrt wird, den Khichdi. Und er sagte, also das kannst du so nicht machen. Du musst eine Dusche nehmen, dann musst du dich danach dreimal im Kreise drehen, zur Sonne schauen, Om Namo Narayan chanten für den Geist. Dann musst du Archman mit Wasserbesprenkelungen machen und Mantren, also sehr kompliziert. Und dann das. Wirklich, sagte sie. Ja, sonst kann doch der Herr, der von den höchsten Priestern, der hohen Priesterschaft verehrt wird von Puri, das sie überhaupt nicht annehmen. Okay, sagte Kama Bai, dann mache ich das. Und am nächsten Morgen nun machte sie das. Also eine Dusche, dann dreimal im Kreis, wie war das nochmal? Dann zur Sonne hindrehen, Om Namo Narayan. Dann die Wasserbesprenkelung mit Mantren und dann noch dies, das und jenes. Und das zog sich natürlich hin, das wurde sehr lange. Und Jagannath, der Herr des Universums, war schon in ihrer Hütte und wartete. Na, wann wirst du denn jetzt fertig? Und irgendwann war sie fertig, setzte ihm das zu und sagte, hier bitte, ich habe das alles ganz picobello gemacht. Und Jagannath musste jetzt aber sehr schnell essen, weil um 9 Uhr müsst ihr wissen, oder was? Es war eigentlich 8.57 Uhr nach der damaligen Zeit, wurde der Vorhang von seinem Altar aufgemacht und tausende von Leuten mussten ihn sehen. Aber Jagannath war noch in dieser einfachen Hütte und aß doch ganz schnell. Und boah, er hatte keine Uhr, aber er hat natürlich ein Zeitempfinden, denn er ist die Zeit, die ewige Zeit. Er sagte, jetzt muss ich mich sputen. Und so konnte er sich nicht die Hände waschen und auch nicht den Mund. Und als der Vorhang aufging, das müsste mal hier geschehen, in Berlin. Da waren an seinen, wie soll man das ausdrücken? Also wir sagen in Norddeutschland Backen, aber ihr sagt Wangen, glaube ich. Waren so Flecken von Khichdi. Und die Hände waren voll mit Khichdi. Diesen Eintopf. Und die Priester sagten, wie siehst du denn heute aus? Und fragten, ein hochstehender Priester versetzte sich in die Meditation und fragte, mein lieber Herr, du siehst aus, als hättest du gerade frisch den Khichdi gegessen und alles ist voll mit Khichdi und du hast dir keine Zeit gehabt, deinen Mund zu spülen und die Hände zu waschen. Ja, sagte Jagannath, das war wegen einem von euch. Der kam an zu Kama Bai, da habe ich mir das aufgeschrieben, was er sagte, und hat ihr gesagt, sie muss ganz bestimmte Reinigkeitsgelübde einhalten. Aber darum geht es gar nicht in der Bhakti. Und dann sagte er wörtlich, es gibt so viele unterschiedliche Prozeduren und so viele Meinungen, welche dieser Prozeduren in meiner Verehrung am besten sei. Wenn jetzt ein Devoti kommt, ein Geweihter, und durch seinen starken Einfluss versucht, jemandes Haltung zu verändern, der sich spontan zu einer Art der Verehrung angezogen fühlt, ist das nicht richtig. Es ist ein Unrecht, was er dieser Person ausführt, zu tun. Das ist jetzt ein bisschen kompliziertes Deutsch gewesen. Ich will es mal ganz einfach machen. Wenn ich jetzt komme und zu irgendeinem von euch, der Krishna auf eine bestimmte Art und Weise, wie er sich hingezogen fühlt, verehrt, in einer bestimmten Art und durch starkes Reden und Zitate aus verschiedenen Schriften versuche, euch auf einen anderen Kurs zu bringen, ist das eine Ungerechtigkeit. Denn es geht nur um eines im spirituellen Leben: Liebe und Hingabe zum Herrn. Und wir können noch so viele besondere Bemühungen machen, noch so viel Tapa auf unserem Weg tun. Wenn wir diesen Hauptpunkt, die Bhakti Bhavena, wie es in Sanskrit heißt, die Bhakti Bhava dabei übergehen oder in jemand anderen übergehen, dann ist das nicht das Richtige. Das ist ein ganz wichtiger, essentieller Punkt. Es gibt ein Werk, Krishna Bhajanamrita, wo über die Zukunft der Bewegung, es wurde im 15. Jahrhundert geschrieben, und dort wurde dann über die Zukunft von der Hare Krishna Bewegung gesprochen, also dem Gaudiya Vaishnavatum. Und er sagt, der Autor kam zum Schluss: Es wird in der Moderne zwei große Probleme geben in dieser Bewegung. Nicht? Leute, die nicht qualifiziert sind, die aber versuchen, die Führung einzunehmen. Und das Zweite ist, dass die Mitglieder der Bewegung eine Verwechslung machen, dass sie nämlich nicht mehr Liebe als das Höchste ansehen, also Bhakti, Hingabe, sondern dass sie gewöhnliche, weltliche, ethische und moralische Betrachtungsweisen in den Vordergrund ziehen. Und er sagt dann, was der Ausweg aus diesem Dilemma ist, ist, dass man sich erinnert, wie Chaitanya Mahaprabhu, einfach Bhakti oder Liebe zu Gott, ohne irgendjemandes Qualifikation oder Disqualifikation zu betrachten, verbreitete. Das ist der Kernpunkt, das ist, worum es geht. Und ich möchte euch zum Abschluss, bevor ich mit Sadashiva eine ganz, ganz wichtige, erderschütternde, also fast wie die Fußballelf so wichtige Ankündigung mache, möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Es gab einmal in Puri einen sehr hochgestellten Verehrer von Jagannath, dem Herrn des Universums, den König selber. Eines Tages spielte er Würfel mit der rechten Hand und war so absorbiert in sein Würfelspiel, wo man eben auch Intelligenz einsetzen muss, das ist ein bestimmtes Würfelspiel, dass er ganz den Priester übersah, der dazugetreten war. Der hatte so ein kleines Gefäß, was aus Blättern gefertigt war. In dem kleinen Gefäß, dem Blätterkörbchen, hatte er köstliches Prasad vom Herrn, Mahaprasad, oder eine Köstlichkeit, eine köstliche Speise, die vom Altar des Herrn direkt kam. Und er reichte die dem König, der da richtig absorbiert war und auf sein Würfelbrett schaute. Und der König hatte gerade seine rechte Hand voll, um den entscheidenden Würfelwurf zu machen, und hat so ganz geistesabwesend die linke Hand hingestreckt, um die Köstlichkeit vom Altar mit der linken Hand in Empfang zu nehmen. Nun, das wäre in Deutschland kein Problem im deutschen Denken, aber im Reinigkeitsdenken Indiens schon. Die linke Hand wird benutzt, um sich nach dem großen Geschäft, ihr wisst schon, die untere Sitzfläche zu reinigen. Nicht? Sie gilt als die Stool Hand, die linke Hand, und wird nicht eingesetzt, um spirituelle, reine Dinge zu machen. Man chantet zum Beispiel mit der rechten Hand oder nimmt auch die heilige Speise mit der rechten Hand an. Der König aber hatte die rechte voll und wollte gerade zum entscheidenden siegreichen Würfelwurf ansetzen und streckte so die linke aus. Der Priester sah das und sagte also, ach, die heilige Speise werde ich nicht in deine linke Hand setzen. Und tat sie zurück in das Blätterkörbchen und ging weg. Und die Nachricht kam vom Tempel, mein lieber König, du hast dich sehr respektlos gegenüber dem großen Geschenk Gottes, seiner Gnadenspeise, verhalten. Wir werden die Lieferung dieser Speise an den königlichen Hof einstellen, deine Priester. Der König, der inzwischen in seinen inneren Gemächern war, empfing diese Nachricht und hat sogar, mein Gott, was habe ich gemacht? Och, warum konnte ich nur so geistesabwesend sein? Was konnte ich nur machen? Und er ging so in so eine richtige Spirale von negativen Emotionen hinein. Oh, ich bin der Schlimmste. Oh. Und so weiter. Und dachte dann bei sich, also die einzige Wiedergutmachung ist, dass ich die Hand, die nicht im Dienste des Bhaktis eingesetzt wurde, die werde ich abschlagen. Er rief den Rat der Brahmanen zusammen und diese Dummköpfe, also sagen wir mal, diese nicht Dummköpfe, diese eitlen Dummköpfe, sagten, ja, wenn man ein Vergehen gegen den Herrn gemacht hat, ist das Beste, dass das, mit dem man das Vergehen gemacht hat, dass man dem entsagt. Also sie sagten, sie deutsch gesagt, schlag dir die Hand ab. Der König kam in einen richtig inneren Zwiespalt und dachte sich, also ich mach das, wenn das sein muss, aber wer wird das machen? Ich kann mir nicht selber das antun. Das ist zu schmerzhaft. Was, wenn der erste Schlag nicht sitzt? Das muss einer machen, der nicht den Schmerz abführt. Und so wurde er von dem Minister gefunden. Der Minister sagte, warum sitzt Eure Majestät so trübselig da? Ja, sagte der König, ich bin wahnsinnig trübselig. Jede Nacht, wenn ich schlafe, kommt ein Gespenst, steckt durch das Fenster seine Hand hinein in den Schlafraum, wo ich bin, und fängt an zu schreien. Und das macht mir sehr viel Furcht im Herzen. Oh, sagte der Minister, ja, was ich machen könnte, ich könnte mich neben das Bett hinsetzen, Sie, Majestät, gehen woanders hin, und wenn das Gespenst aufs Neue auch in dieser Nacht seine Hand durch das Fenster in den Raum steckt und anfängt zu schreien, dann nehme ich mein Schwert und trenne ihm die Hand ab. Gut, 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 sagte der König und ging raus. Die Nacht kam, der Minister legte sich neben sein Bett, er hatte zu viel Respekt, um sich auf das Bett zu legen, und der König streckte seine Hand durch das Fenster und schrie ganz laut. Der Minister sprang auf, nahm sein Schwert und schlug die Hand ab. Der König stöhnte auf und machte das Licht im Nebenraum an. Der Minister sah ihn, da wie er sich den Arm hielt und die Hand daneben lag, und sagte, was ist das? Ja, sagte der König, es ging darum, meine Hand zu entfernen, und ich habe diese Geschichte erfunden. Ich war das Gespenst, und das ist nicht deine Schuld, das ist mein Wunsch. So diese Nachricht von diesem, ich würde sagen, gar nicht mal so reifen Opfer des Königs, wurde im Tempel empfangen. Und Jagannath, der Herr des Universums, sagte, ja, also der König hat das so gemacht, jetzt müssen wir ihm unbedingt wieder Mahaprasadam, die göttliche Speise geben. Und ihr Priester, ich erwarte, dass ihr das jetzt gleich bringt, tut mal gleich in das Blätterkörbchen und bringt es ihm. Und sie brachten das dann hin. Der König sah die göttliche Speise kommen, streckte seine beiden Arme aus an dem linken Arm wuchs sofort eine Hand und nahm in seine beiden Hände, nicht eine Hand, beide Hände, war seine Hand nachgewachsen, die göttliche Speise entgegen. Denn Bhakti, Liebe, die in seinem Herzen war, hatte die Hand nachwachsen lassen. Die illusorische Hand, wird in den alten Texten gesagt, die Phantomhand, würden wir im modernen Deutsch sagen, wurde dann genommen, eingepflanzt und aus ihr wurde ein wunderschöner Rosmarinbaum, der schöne Rosmarin duftende Blüten hat, habe ich auch selber gesehen, diesen Baum. Also. So, es geht mir hier nochmal um einen zweiten Fall. Wir mögen in unserem Leben abgelenkt sein, wir mögen beschäftigt sein, wir mögen die Hände und den Geist voll haben mit Würfeln und tausend anderen Ablenkungen. Aber wenn wir es schaffen in unserem Leben, diese Bhakti Bhavina, diese innere Stimmung der Bhakti, der Liebe zu Krishna, wo wir etwas zu Krishna opfern, entwickeln, Ogo Krishna Kripa Koro, dann werden wir in unserem Leben sehr viel Spiritualität und sehr viel Aufschwung erleben können. Ich möchte heute etwas sagen, was mir sehr am Herzen liegt, im Ausklang mit Sadashiva. Wir in unserem Berliner Tempel haben alljährlich seit einiger Zeit ein großes Festival. Ein Festival, wo der Herr vom Altar mitten ans Brandenburger Tor kommt und dann einen festlichen Umzug über die Lindenallee hin zu dieser großen Museumsinsel ist es, glaube ich, oder wo dieser große Dom ist, macht. Ne? Also ein super Umzug, wo also selbst die Polizisten einen Tag vergessen, dass sie Polizisten sind und mittanzen. Es ist so schön. Nicht? Also so schön mit guter, lebhafter Musik zum Tanzen, also Kirtan, und einem faszinierenden Bühnenprogramm mit Prasadam, wo ganz viele Menschen in Kontakt kommen mit diesem Gedanken der Bhakti, der ausgelassenen Freude, die man hat, die das höchste Ziel der Bhakti-Bewegung ist, in Bezug zu Krishna, nicht? Wo man ihn so richtig feiern kann und so richtig und viele Leute daran teilhaben kann. Und es ist ein sehr, sehr gutes Festival, weil es eben den Geist der Bhakti in Berlin hineinschüttet. Nicht? Das ist, deswegen ist gut, ist auch ein sehr wichtiges Festival für den Tempel, sodass, denn wir sind ein Tempel für die Leute in Berlin, sodass mehr Leute aufmerksam werden auf die Gegenwart von so einer alten spirituellen Hochkultur, wie es das Krishna-Bewusstsein ist, ist sehr wichtig für den Tempel. Und ja, wir tragen dieses Festival und die Ausgaben dieses Festivals hauptsächlich durch die Zuwendungen von unseren Freunden, von den Devotees Krishnas, die Krishna verehren und so weiter. Wir sind arm wie die Kamabai, die Frau, die den Eintopf kochte für den Herrn. Wir sind nicht reich wie der König, der sich seine Hand entledigte, seiner illusorischen Hand, die nicht im Dienste des Herrn beschäftigt war. Und deswegen möchte ich euch bitten, in euer Herz zu schauen und zu sehen, wie dieses wie ihr euch beteiligen könntet. Ich möchte Sadashiva vielleicht jetzt gerade bitten, ein paar Worte. Oh, Amara! Hallo! Amara ist auch da. Amara ist der Priester, der auf dem Wagen dann sitzt und alle möglichen Verrichtungen macht. Erzähl, gib doch kurz einen Hintergrund für das Festival und wie kann man seine Taschen in das Festivalkonto entleeren?
Ja, Maharshi sagt es gerade, wir machen das schon seit ein paar Jahren. Wir machen das eigentlich schon seit über 30 Jahren.
Hier. Wow!
Und in vielen verschiedenen Inkarnationen, angefangen in Kreuzberg, ganz klein, mit Umzug, mit Plakat noch ohne Jagannath, dann irgendwann mit Jagannath in seiner kleinen Form und seit 20 Jahren mittlerweile fast Lord Jagannath in dieser Form, der erst vom Kudamm auf und ab gereist ist und jetzt seit dieses Jahr zum dritten Mal dann unter den Linden seinen Umzug hat. Und das ist wirklich, warum ist das so besonders unter den Linden? Man kann ja auch sagen, na, wir können auch durch irgendeine andere Straße in Berlin gehen. Aber es gibt wirklich keinen anderen Platz in Deutschland und auch in Europa, der so sehr für Einheit steht letztendlich. Die Wiedervereinigung, das Symbol der Wiedervereinigung ist das Brandenburger Tor. Und deswegen auch ein Symbol für Einheit überhaupt. Und deswegen war es uns wichtig, an so einem symbolträchtigen Ort dieses Festival zu feiern. Nicht aus dem Wunsch, dass wir uns selber darstellen wollen. Oh, schaut, die Leute sind eh am Brandenburger Tor. Schaut her, wir sind auch hier. Sondern es ging uns wirklich darum, auch eine Message darüber zu bringen, dass wirkliche Einheit ist nicht nur politische Einheit, sondern die kann wirklich nur stattfinden, wenn wir eine spirituelle Einheit herstellen. Zwischen den Menschen, zwischen uns und letztendlich zwischen uns und Gott, zwischen uns und Krishna. Und deswegen war uns das so wichtig, an diesem Ort zu feiern. Und das schaffen wir jetzt dieses Jahr zum dritten Mal. Und das ist ein besonderes Fest und wir wollen natürlich dann auch die Gelegenheit, dass wir an so einem Ort feiern können, nutzen. Und das wirklich ja, so schön und so bombastisch wie möglich zu machen. Wirklich den Berlinerinnen und Berlinern und den Gästen die Gelegenheit zu geben, sich beeindrucken zu lassen von Krishna. Und dazu gehört, dass wir schöne Musik haben, dass wir eine große Bühne haben mit tollem Klang, dass wir viele Sänger und Tänzer einladen, die Krishna schön präsentieren, dass wir ein großes Festessen kochen, wo wir dieses Jahr planen, über 700 Personen zu verköstigen. Also das ist, es geht uns wirklich dabei darum, einen positiven Eindruck zu ermöglichen, dass man versteht, Krishna und Krishna-Bewusstsein ist nichts Indisches, es ist keine Sekte, das hat nichts mit Exotik zu tun, das sieht vielleicht exotisch für das Berliner Auge aus, aber es geht letztendlich darum, Einheit zu schaffen, eine Einheit zwischen uns und Krishna und eine Einheit zwischen uns allen, vermittelt durch das Chanten des heiligen Namens. Und deswegen werden wir auch viel Kirtan dort vor Ort haben. Wir haben die Freude, dass Sachinanda Maharaj dort dabei sein wird, aber auch Krishna Kshetra Swami reist extra ein, ja. Kadamba Kanana Swami fliegt extra ein und noch einige andere Devotis. Und deswegen möchte ich euch bitten, wir haben ein Budget, das wir versuchen, so eng wie möglich zu planen, aber was vielleicht auf den ersten Blick doch relativ groß erscheint von 11.000 Euro. Was wir benötigen, um all das auf die Bühne zu auf die Beine zu stellen und die Bühne auch dorthin zu stellen. Wir haben mittlerweile die Hälfte davon zusammen, dank euren Spenden, da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber die Hälfte heißt auch, das Glas ist noch halb leer, auch wenn es schon halb voll ist. Also es gibt noch die Gelegenheit, etwas zu tun. Und wenn ihr da eine Möglichkeit habt, könnt ihr das aufs Tempelkonto überweisen oder per PayPal bezahlen oder in die Box tun oder mich ansprechen oder Pushta oder Mangala oder irgendjemand anderen von uns ansprechen und eine Spende überreichen. Da wären wir sehr, sehr dankbar. Und letztendlich, ich habe es vor zwei Wochen gesagt und habe seitdem noch ein bisschen darüber nachgedacht. Es ist wirklich so, dass Krishna manifestiert seine Barmherzigkeit und seine Wunder in dieser Welt durch die Devotees. Wenn wir mal darüber nachdenken, es geschehen immer wieder Wunder in unserem Leben und wie geschehen die? Durch andere Personen. Durch Personen, die eine Verbindung mit Krishna spüren und durch die Krishna benutzt, um dann etwas Wunderbares für uns zu manifestieren. Und so haben wir jetzt alle die Gelegenheit, ein Medium für Krishnas Wunder zu werden und ein Wunder für die Berlinerinnen und Berliner hier zu manifestieren am Brandenburger Tor, wenn wir es irgendwie schaffen, praktisch anzufassen, eine Spende zu geben, mitzuhelfen, wie auch immer es geht, ganz groß, ganz klein. Das ist letztendlich völlig irrelevant für Lord Jagannath. Wir erkaufen uns hier keine Bhakti, wir machen keine Parteien, noch keine Ablasszettel. Ein Cent erfreut Lord Jagannath genauso wie 1.000 Euro, aber wir sind auch praktisch, deswegen das, was wir geben können, das wird sehr direkt und sehr schön in Krishnas Dienst eingesetzt. Also wenn ihr was geben könnt, sind wir sehr, sehr dankbar. Danke schön.
So, wir möchten jetzt zum Abschluss, Dankeschön, Sadashiva. Zum Abschluss gerne ein Lied singen mit euch allen. wo so ein bisschen aufgeführt wird, wie man, sagen wir mal, die innere Spiritualität vergrößern kann, das innere Feuer erwecken kann. Meine Liebe wird für die Dinge in der Welt sein, die der Entwicklung von Hingabe förderlich sind. Und mit meinen Sinnen werde ich diese Dinge in deinem Dienst beschäftigen. Ich will ganz aufmerksam zuhören zu allen Diskussionen über dich. Und meine Augen werden Zufriedenheit dann empfinden, wenn ich deinen göttlichen Aufenthaltsort sehen kann. Mein Körper werde ich speisen mit heiligen Speisen. Ich werde den süßen Geruch von Tulasi-Blättern wahrnehmen. Mit meinen Händen werde ich Dienst für dich ausführen. Und ich werde mich dort aufhalten, wo du wohnst. Die Wünsche, die ich habe, werde ich in deinem Dienst einsetzen. Und wenn es darum geht, zornig zu sein, dann nur zu denjenigen, die dich beneidigen und angreifen. Alle meine Neigung, die ich habe, und alle Emotionen werden dann Würde erlangen, wenn sie für dich gut geeignet sind. Ich werde das als gut für deinen Dienst ansehen, was gut ist für deine Devotees. Ein sehr schönes Lied, was wir jetzt singen wollen.
Yeah. Bhakti Anukula Jata Vishaya Samsare Parivata Te Rati Indriye Namaste Shuni Vato Mara Vata Jatana Vodhiya Vato Mara Vata Nayana Vodhiya Shuni Vato Mara Vata Jatana Vodhiya Dekhi Vato Mara Vata Nayana Vodhiya Tumhara prasade ho Hari bo posa Nevidya tulasi grana Hari bo brahma Tumhara prasade ho Hari bo posana Nevidya tulasi grana Hari bo brahma Haradvare Parivato Manasya Vasara Haravashati Sale Vashivo Sarva Karadvare Parivato Tumhara sevaya kama Niyoga parivo Tumhara vibheshe jane Kurane Tumhara sevaya kama Niyoga parivo Tumhara vibheshe jane Kurane Tumhara sevaya Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Gerne den Text mitnehmen. Es ist ein sehr, sagen wir mal, einfühlsamer Text, der über die Dinge spricht, die die Bhakti, das innere Feuer der Bhakti sozusagen, anfacht, den Funken größer werden lässt und in eine möglichst hellscheinende Flamme verwandelt. Ein sehr, sehr schönes Lied. Thank you very much for singing so nicely. So, ja, was machen wir jetzt, Sarashina?
Bingo-Rad.
Oh, jetzt noch eine Zeremonie. Toll, wir sind richtig am Feiern hier. Gut, 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 gut.